Weiter geht's in unserem Grundkurs Biochemie. Und keine Sorge, wir als Nicht-Naturwissenschaftler werden die Materie in verdauliche Kleinteile zerlegen und dir schmackhaft machen. Heute geht's also um die Mineralsalze, die man mit einem kurzen Spruch umschreiben kann: klein, aber oho. Was Eisen, Zink, Natrium und Co. alles können und woher du sie bekommst, erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf 4 Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team. George, Hand aufs Herz. Wie viel von dem Wissen war dir vorher klar, bevor du diese Folge recherchiert hast?
Eigentlich schon ein bisschen was. Vielleicht nicht so zusammenhängend, aber wenn man, ist einem vielleicht auch nicht so bewusst, aber wenn man jetzt so mal drüber nachdenkt, von den Mineralstoffen haben wir alle irgendwo schon mal gehört. Selbst wenn wir gar nicht wissen, dass sie Mineralstoffe heißen. Also gerade im Sport, wir haben schon mal gehört, wir sollen Magnesium nehmen. So, dann ist ja schon der erste Kontaktpunkt da. So, und dann, wenn man einmal, sagen wir mal, krank war und man steht im Drogeriemarkt vor dieser Wand, wo es diese ganzen Gesundheitsartikel gibt. Da gibt es ja dann auch Pflaster und so Zeug. Wenn man da dann schaut, was es so an Kapseln gibt, dann muss man ganz ehrlich sagen, bei den meisten steht mindestens ein Mineralstoff vorne mit drauf. Magnesium mit Zink und Vitamin C oder was für Kombinationen es da gibt. Also da sieht man die immer. Und wenn man dann überlegt, was man so als Kind vielleicht auch mal gehört hat, ich als Kind, ich weiß ja nicht, wann ihr Kinder wart, aber zu meiner Zeit hieß es schon, aber meine Mutter war Arzthelferin, die wusste das ein bisschen besser, aber da hieß es auch noch, viel Spinat essen, da ist viel Eisen drin, so, und dann hat man ja auch gleich die Quelle zu einem Mineralstoff. Hm?
Das stimmt, auch wenn das, glaube ich, inzwischen überholt ist, weil eben die Studie, wo die Menge bestimmt wurde, nicht ganz korrekt war. Aber ja, so, man hatte mal sehr viel Halbwissen, glaube ich. Und für mich waren Mineralstoffe eigentlich immer so die Metalle quasi. Also ja. Früher hat man ja immer drüber, also natürlich im Chemieunterricht ab der 8., 7., wann hat man denn damit angefangen? Ich glaube 7. Klasse. Da war es dann vielleicht schon ein bisschen klarer mit den ganzen, mit dem Periodensystem der Elemente und so. Aber vorher war Eisen halt einfach Metall oder keine Ahnung, was es noch alles gibt. Wir haben schon von vielen dieser Stoffe irgendwie mal gehört, aber uns nicht vorstellen können, warum unser Körper das braucht. Also wir lecken ja jetzt nicht irgendwo an einer Metallstange, um unseren Bedarf zu decken oder so. Und das war für mich immer so die kindliche Vorstellung von, ja, Mineralsalzen.
Das ist tatsächlich auch so eine Sache, wo ich finde, da wird es irgendwie komisch und gefährlich, weil Metalle, ne, so, da habe ich auch immer gedacht, aber Quecksilber soll man nicht anfassen. Warum soll man andere essen? So. Das war für mich lange nicht so bewusst. Ich finde, Mineralstoffe finde ich schon ganz gut, so als Name.
Ja, genau. Also man sagt entweder Mineralstoffe oder Mineralsalze. Eigentlich ist das mehr oder weniger austauschbar. Und auch die kann man nochmal unterteilen. Aber wir sollten vielleicht erstmal nochmal erklären, was das überhaupt ist, die Mineralstoffe.
Ja, ja,
so wie wir letztes Mal definieren mussten, was sind dann eigentlich Vitamine, außer dass sie gesund sind.
Ja, ja, und das Spannende ist, wenn man diese Vitamindefinition kennt, dann kennt man eigentlich auch die für Mineralstoffe. Und ich finde Mineralstoffe auch nochmal besser als Begriff als Mineralsalze. Weil bei Salz denke ich auch immer an das, was man halt ins Essen tut. So. Deswegen finde ich Mineralstoffe finde ich schon ganz gut und die Definition ist eigentlich dieselbe. Mineralstoffe sind lebensnotwendige, aber anorganische Nährstoffe, die der Körper nicht selber herstellen kann, aber eben braucht. So, die Vitamine sind die organischen Stoffe, also die organischen, die lebensnotwendig sind, die der Körper nicht herstellen kann. Und die Mineralstoffe sind eben die anorganischen.
Genau, und die sind wie die Vitamine auch in relativ kleinen Mengen nur vorhanden im Körper.
Ja.
Wir müssen sie größtenteils über die Nahrung zu uns nehmen. Mhm. Und man unterscheidet, wie gesagt, noch einmal zwischen den sogenannten Mengenelementen und den Spurenelementen. Und die wiederum sind dadurch gekennzeichnet, dass die Mengenelemente eben mehr als 50 Milligramm pro Kilo Körpergewicht ausmachen, beziehungsweise eben mehr davon benötigt wird als bei den Spurenelementen. Da sind es eben immer weniger als 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, die in unserem Körper vorhanden sind.
Ja, da kann man sich auch ganz gut merken. Mengen sind die über 50 Milligramm und Spuren, also das hört sich ja schon nach weniger an, das sind halt die auch weniger als 50 Milligramm pro Kilogramm.
Korrekt, genau. Und zu den Mengenelementen zählt man unter anderem, es gibt insgesamt eigentlich mehr als 20 Mineralstoffe, aber wir werden hier nur auf die wichtigsten eingehen, die man halt wirklich unbedingt braucht. Und da sind eben die Mengenelemente Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium. Kann man sich vielleicht irgendwie so mal zusammenreimen, weil sich das sowieso auch reimt. Und zu den Spurenelementen gehören unter anderem Eisen, Zink, Selen, Jod und Fluorid. Und weil wir vielleicht nicht alle im Detail alles über jeden dieser Stoffe wissen, wo der vorhanden ist, wozu der gut ist und so weiter, werden wir das jetzt mal durchexerzieren und darüber sprechen, was die können, was passiert, wenn wir vielleicht zu wenig davon haben oder auch zu viel. Das kann ja wie bei den Vitaminen auch passieren und worauf wir einfach in der normalen Ernährung achten sollten.
Ja. Lotte hat schon gesagt, es gibt mehr Mineralstoffe. Die anderen sind Stand heute nicht so extrem wichtig oder die muss man nicht so extrem im Blick haben. Wir werden im Verlauf auch über den ein oder anderen Mineralstoff stolpern, der vielleicht auch problematisch wird mit moderner Erste Welt Ernährung. Der war früher vielleicht kein Problem. So kann sich das natürlich auch verschieben. Also es kann auch sein, dass in 10 Jahren irgendwas anderes da noch mit aufkommt, wo man sagt, das wird jetzt kritisch oder da müsste man mehr danach gucken. Aber so ist das ja oft, was so einen wissenschaftlichen Stand angeht, der kann sich öfter verändern. Die 9 sind jetzt der Fokus in der Folge, wobei mir mindestens 2 nochmal in mindestens einer weiteren Folge behandeln werden, weil da gibt es mehr dazu zu sagen, beziehungsweise das sind auch dann eben Stoffe, die für uns als Sportler wichtiger sind. Und da sind wir eben auch immer ein Stück weit ausgenommen von den Empfehlungen, den Einschätzungen, die für den Durchschnittsbürger gelten. Weil der Durchschnittsbürger ist halt meistens kein Triathlet.
Korrekt, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung wir ausmachen, aber wir sind sicherlich wahrscheinlich, keine Ahnung, 1%, wäre wahrscheinlich sogar schon hochgegriffen. Auch wenn Triathlon inzwischen fast eine Trendsportart ist, aber kann man ja mal die Statistiken wälzen und wir kriegen bestimmt wieder eine Zuschrift, wie viel es denn jetzt wirklich sind.
Ja, ich weiß nicht, ob es da eine aktuelle Studie gibt. Ich würde mal sagen, dass es vielleicht in Deutschland 300.000 aktive Triathletinnen und Triathleten gibt. Bei der Selfish Night hieß es, es wären 60.000 in Vereinen quasi involviert, also Mitglieder in Vereinen, alles, was sich darum dreht, Wo ich ehrlich gesagt sagen muss, das ist eine sehr, sehr geringe Zahl, die einfach auch dem Sport überhaupt nicht gut tut. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Podcast-Folge vielleicht. Wir haben da auch bei der Selfish Night nette Gespräche geführt. Das wäre vielleicht dann auch mal eine Podcast-Folge wert. Aber ja, ich glaube, nicht 0,1, nicht mal 0,1% der bundesdeutschen Bevölkerung macht Triathlon. Also
Das
keine.
werde ich auf jeden Fall nochmal recherchieren, weil das interessiert mich jetzt. Da gibt es ja sicherlich irgendwie, gerade zu Jahresende
Ja.
immer irgendwie Zahlen, zu den
Ja.
Vereinsmitgliedern wenigstens.
Ich würde sagen, nicht mal 1%, weil 1% wären 800.000, 10% sind
Ja.
80 Millionen. Ja, dann nicht mal 1%, also vielleicht ein halbes. So.
Aber wir arbeiten ja daran, dass es mehr werden
Genau,
und
genau.
dass diejenigen Triathleten oder dass alle, die mit Triathlon anfangen wollen, auf jeden Fall gute Startmöglichkeiten haben und alle, die besser werden wollen, natürlich auch das in einer möglichst geringen Zeitspanne tun und sich dabei hoffentlich auch nicht verletzen. Also
Ja,
alles das ist natürlich auch unsere Mission.
und das werden alle in 30 bis 45 Minuten noch viel besser machen können, denn dann haben sie wesentlich mehr Ahnung von den Mineralstoffen. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit dem Natrium. Das ist nämlich das Mengenelement Nummer 1, also auf unserer Liste, nicht Nummer 1, weil es davon am meisten gibt, sondern es steht einfach auf unserer Liste ganz oben. Das Natrium ist eben auch für den Wasserhaushalt zuständig und da haben wir ja sicher auch schon mal ein bisschen was irgendwo drüber gehört.
Ja, mir fällt zum Beispiel ein renommierter Podcast ein, bei dem das zumindest schon mal Thema war. Wir haben ja hier auch schon über den Flüssigkeitshaushalt im Wettkampf gesprochen und da war Natrium auf jeden Fall auch, hat Erwähnung gefunden.
Ja.
Genau, also das ist auf jeden Fall schon mal auf unserem Schirm, auf dem Radar. Wir wissen, dass Natrium eben für den Wasserhaushalten wichtig ist und dass es den Wassergehalt des Blutes mitreguliert. Ich sage mit, weil es gibt noch einen zweiten Mineralstoff, der auch notwendig ist, damit das eben alles in Balance bleibt. Da sprechen wir dann gleich noch drüber.
Ja, aber Natrium, da ist wichtig. Ist quasi mit dafür verantwortlich, dass Wasser im Blut gehalten wird. Also, dass unser Blut flüssig ist. Bedeutet, weniger Natrium, weniger flüssig ist unser Blut. Das hat den Nachteil, dass wahrscheinlich, wenn Blut nicht so gut fließt, wird nicht so viel Sauerstoff transportiert oder er wird nicht so schnell transportiert, kann immer noch genauso viel, aber es geht halt nicht mehr so schnell. Das heißt, wir wollen ja quasi, dass alles, was das Blut so transportiert, auch schnell da ankommt, wo wir es haben wollen als Sportler. Das haben wir ja auch schon zu Genüge besprochen. Und wenn wir dann zu wenig Natrium haben, dann wird es halt erschwert. Wenn wir zu viel davon haben, dann ist unser Blut quasi vereinfacht gesagt zu flüssig. Und das Ganze kann zu Bluthochdruck führen. Das ist ja auch eine der weit verbreiteten Erkrankungen heutzutage in unserem Land.
Ja, deshalb wird einem ja eigentlich auch immer empfohlen, man soll sich möglichst salzarm ernähren. Und ich persönlich widerspreche dem immer wieder vehement, weil wir als Sportler natürlich andere Voraussetzungen haben, wie wir schon gesagt haben. Bluthochdruck, Hypertonie kann auch genetisch bedingt sein. Aber klar, wenn man einfach alles immer noch mal extra salzt, was sowieso schon gesalzen ist, weil gerade Fertigprodukte und verarbeitete Lebensmittel häufig viel Salz enthalten, eben als Geschmacksträger, dann kann es problematisch werden. Zusätzlich problematisch ist es auch, wenn man zu viel Natrium in der Ernährung aufnimmt und das dann mit dem Urin ausgeschieden wird und gleichzeitig auch noch andere Mineralstoffe verloren gehen. Das würde dann zum Beispiel das Kalzium betreffen.
Ja, aber
Also.
bevor wir zum Kalzium kommen, möchte ich hier nochmal kurz einhaken. Da ist einfach auch der Punkt, wir sind eben nicht der Normalbürger, Punkt 1. Und Punkt 2, fällt man da auch schon ein Stück weit raus, wenn man sich anders ernährt. Also wenn man viel selber kocht, viel Gemüse auch isst und da nicht immer tonnenweise Salz reinwirft, dann nimmt man erstmal nicht so viel zu sich, wie wenn man halt immer irgendwie stark verarbeitet oder Fertiggerichte oder sowas ist. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir schwitzen halt auch viel davon aus. Also wir verlieren dann auch mehr als andere. Aber da kommt es natürlich bei uns auch ein Stück weit drauf an, wann im Jahr das ist. oder wie wir trainieren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Winter immer Indoor trainieren, wenn wir im Keller ein Laufband stehen haben und da ist sowieso immer warm und wir schwitzen da viel, dann gibt es wahrscheinlich, was die Schweißmenge angeht, Sommer zu Winter keine so großen Unterschiede. Aber wenn man jetzt zum Beispiel viel draußen trainiert und jetzt beim Laufen zum Beispiel bei 5 Grad halt nicht viel schwitzt, dann ist wahrscheinlich der Verlust über den Schweiß auch wieder ein anderer. Dann müsste man es vielleicht ein bisschen regulieren, aber ganz grundsätzlich, dadurch, dass wir mehr verlieren als der normale Bürger und vielleicht uns auch gesünder ernähren, haben wir eben wahrscheinlich gar kein Natriumproblem und müssten dann eher diese Warnungen, die da immer ausgesprochen wird, ignorieren.
Ja, also die optimale Zufuhr, die so angegeben wird, sind 3 bis 5 Gramm Salz am Tag. Das entspricht einem Teelöffel. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, okay, wie viel Salz ist in den Fertigprodukten, die ich konsumiere, oder ist eigentlich gar nicht so viel Salz in den Produkten, die ich esse, weil ich halt alles immer frisch zubereite und gar nicht so krass würze, beziehungsweise eben nicht ständig mit dem Salzstreuer darüber gehe. Und wie viel verliere ich eben auch an Flüssigkeit durch den Schweiß, durch das Training. Es kann halt auch sein, dass man in einer Stunde 1 Liter Flüssigkeit verliert bei einem harten Rollentraining, meinetwegen im Keller oder eben auch bei der Sommerhitze im Wettkampf. Da kann es bis zu 1,5 Liter Schweißverlust geben und dementsprechend muss man natürlich nicht nur die Flüssigkeit wieder zuführen, sondern auch das Mineralsalz Natrium. Und deswegen sind wir da als Sportler eben so eine besondere Gruppe, weil wir eben gerade im Ausdauersport wirklich extrem viel schwitzen können. Normalerweise sagt man, braucht der Mensch 2,5 Liter Flüssigkeit und da wird auch der 1 Liter, den man durch die Nahrung aufnimmt, mit reingerechnet. Also wenn man halt Obst und Gemüse isst, da ist ja auch immer ein bisschen Wasser drinne. Das heißt, man müsste theoretisch als normaler Mensch, wenn man gar keinen Sport treibt, nur ungefähr 1,5 Liter am Tag trinken. Aber dadurch, dass wir eben meinetwegen 1 Stunde auf der Rolle sitzen oder 2 oder 3 oder wie lang auch immer die Einheiten sind und dabei sehr, sehr viel Flüssigkeit verlieren, ist es eben wichtig, nicht nur die Flüssigkeit, sondern eben auch das Natrium ein bisschen zu ergänzen.
Hauptquelle für Natrium ist übrigens Speisesalz. Das ist sehr simpel und ist auch ein Nahrungsergänzungsmittel, in Anführungsstrichen, das wir heute noch öfter hören werden.
Ja, korrekt. Und manche, die eben Probleme haben, gerade im Sommer, auch mit Krämpfen und so weiter, können zum Beispiel auch Salztabletten nehmen. Das machen ja manche auch sowieso schon. Und das hatten wir auch schon erwähnt. Aber
Ja,
hier nochmal ganz kurz die Erinnerung.
ich bin zum Beispiel so ein Kandidat, weil ich eigentlich, also ich habe nicht, also geschmacklich den Drang, mein Essen zu salzen, weil mir Salz nicht schmeckt. Ich finde den Geschmack nicht angenehm. Das heißt, ich salze eigentlich nie irgendwas groß nach. Ich habe mir in den letzten Jahren, die ich jetzt mein Domizil mit Lotta teile, angewöhnt, alles viel mehr zu salzen, wenn ich koche, als vorher. Weil ich das halt selber nie gemacht habe oder auch, es hat mir halt nicht gefehlt geschmacklich. So, und das sorgt aber halt dafür, dass ich meistens da ein Defizit habe und dann anders gucken muss. So. Und dann ist halt so ein Speisesalz doch gar nicht schlecht.
Korrekt, genau. Also mir kann es fast nie genug Salz sein. Ich bin da so ein bisschen das Gegenspiel,
Ja.
der Gegenspieler zu Schorsch, wobei wir beim Thema Na Kalium wären, weil das ist nämlich auch der Gegenspieler zum Natrium.
Ja.
Wir hatten ja gesagt, dass das Natrium dafür sorgt, dass Wasser im Blut bleibt. Bei Kalium ist es andersrum. Das zieht nämlich das Wasser vom Blut in die Zellen. Man nennt das Ganze auch Natrium-Kalium-Pumpe. Und die sollte natürlich in einer Balance bleiben, damit weder die Zellen total prall mit Wasser gefüllt sind und dann platzen, noch die Blutgefäße und wo es dann eben zu Bluthochdruck kommt. Leider ist es in unserer modernen Ernährung aber nicht ganz so einfach. Da kommt es zu einem Ungleichgewicht, weil die meisten Menschen eben zu viel Salz zu sich nehmen, gerade durch die Fertigprodukte, und zu wenig Gemüse zu sich nehmen. Und dann sind die Folgen. Liegen die Folgen auf der Hand, man fühlt sich nicht so gut, es kommt zu Leistungsschwäche und auch eben zu Bluthochdruck, wie wir schon erwähnt hatten.
Also, und um das zu ergänzen, das Gemüse, das wir essen sollten, ist deswegen wichtig, weil da Kalium drin ist.
Ja, korrekt, genau. Es gibt einige bekannte Vertreter mit viel Kalium, das wären zum Beispiel Erbsen, Spinat, Brokkoli, also schönes grünes Gemüse. Mhm. Und darüber hinaus sollte man auch weiße Bohnen, Kartoffeln und Süßkartoffeln essen, weil da eben auch viel Kalium drin ist.
Also man muss nicht alles davon essen, man kann auch jede Woche nur eines davon essen, aber das sind halt die Lebensmittel, wo das Kalium gut drin ist, wo man sich gut versorgen kann. Das heißt, man muss jetzt nicht jeden Tag Brokkoli mit Spinat und Kartoffeln und weißen Bohnen essen, sondern es reicht, wenn eine Sache so ergänzt zu dem, was man sonst isst. Aber ja, das sind eben die Lebensmittel, die wir auch noch öfter hören werden, die ganz gut sind, wenn es um Mineralstoffe geht.
Ja, also ganz generell wollen wir ja sowieso auch dafür plädieren, dass man öfter mal Gemüse isst und auch verschiedene Farben davon nimmt. Grün heißt nicht immer giftig, sondern meistens eher gesund. Und manchmal kann es sogar schmecken.
Ja, das bringt uns zu unserem Mengenelement Nummer 3. Und das ist wahrscheinlich das bekannteste, nämlich Magnesium. Magnesium ist ja für alles Mögliche wichtig. Erwähnenswert hier, aktiviert über 300 Enzyme in unserem Stoffwechsel. Und wir haben jetzt auch schon ein paar Mal den Stoffwechsel so ein bisschen angestreift. Das ist ja auch ein extrem wichtiges System in unserem Körper, wenn es um Leistungsentwicklung geht, auch wenn es um Wohlbefinden geht und um Gesundheit. Das heißt, wenn Magnesium da so eine große Rolle spielt, dann ist es halt schon auch sehr wichtig für uns. Wir haben hier auch mal so ein bisschen aufgeschrieben, was passieren kann, wenn man halt so ein bisschen Magnesiummangel hat oder wenn man ein bisschen viel Magnesiummangel hat. Das ist halt so Sachen wie Reizbarkeit, Nervosität, Stressanfälligkeit, Müdigkeit, Muskelschwäche. Es kann auch bis zu Muskelkrämpfen führen, wobei ich da schon eine kleine Klammer mache, weil das mit den Muskelkrämpfen ja immer noch so eine Thematik ist, die nicht so ganz geklärt ist. Aber da Magnesium spielt da grundsätzlich eine echt große Rolle und geht eben auch beim Schwitzen verloren.
Ja, genau. Das ist auch so ein Nachteil von unserem bewegten Lebensstil, wenn der auch sehr, sehr viele Vorteile hat. Aber deshalb ist es eben besonders wichtig, dass wir als Sportler darauf achten, in unserer Ernährung genügend Magnesium zu uns zu nehmen und gegebenenfalls, wenn wir eben entsprechende Symptome haben oder merken, dass wir das nicht hinbekommen mit der normalen Ernährung, das auch supplementieren. Aber ich nenne jetzt erstmal nochmal die besten Quellen, wo man Magnesium drin findet.
Genau. Lotta, könntest du einmal nochmal ganz kurz sagen, was sollte man essen, um mehr Magnesium zu bekommen?
Also definitiv Hülsenfrüchte wie zum Beispiel weiße Bohnen, Erbsen und Kichererbsen. Sehr,
ja,
sehr lecker.
Ja.
Zusätzlich auch Haferflocken. Die sind, glaube ich, für alles gut, weil die hatten wir bei den Vitaminen auch schon öfter genannt. Auch wieder Brokkoli und Kartoffeln. Und ansonsten ist aber auch Magnesium in verschiedenen Getreidesorten, Nüssen und Obst enthalten. Das heißt also, eigentlich kann man alles essen, was wir schon als gesund deklariert haben, möglichst ballaststoffreiche Dinge. Und wir haben ja auch schon häufig darauf hingewiesen, dass man natürlich dann auch aufs Timing achtet, dass man eben die Erbsen nicht direkt vor dem Intervalltraining auf der Laufbahn essen sollte. Auch im Hinblick auf seine Mitmenschen.
Auch einmal ganz kurz, ich möchte den Spinat noch ergänzen. Den hätten wir jetzt fast vergessen.
Den habe ich mir gar nicht aufgeschrieben.
Den haben wir ja vorher auch schon gehabt. Ich sage das jetzt nur so für die nächsten 10 Minuten in dieser Folge, damit wir den Spinat hier nicht vergessen. Denn wir haben noch ein Mengenelement und das heißt Calcium.
Ja, genau. Nicht zu verwechseln mit Kalium. Kalium, hatten wir gesagt, ist der Gegenspieler von Natrium. Calcium wiederum hat ganz andere Funktionen. Es ist vor allem in unseren Knochen enthalten, zu 99% und nur zu 1% im Blutplasma. Mhm. Es hat auch wieder viele verschiedene Funktionen, sorgt zum Beispiel dafür, dass die Zellmembranen durchlässig sind, spielt auch eine Rolle bei der Blutgerinnung und bei der Kontraktion der Herz- und Skelettmuskulatur. Aber ganz besonders bekannt ist Calcium natürlich als Baustoff für Knochen und Zähne. Und alle von uns wissen, okay, man muss immer Milch trinken, damit man gute Knochen behält. Das ist natürlich so eine zweite Weltkriegsweisheit, weil damals war Milch rar und die Kinder hatten sowieso nicht so eine gute Ernährung und die älteren Leute dementsprechend auch schneller mal Osteoporose. Also ich weiß, das ist auf jeden Fall bei meinen Großmüttern ein Thema gewesen oder ist zum Teil immer noch so. Und leider sind Frauen da auch so ein bisschen unten in der Hackordnung, was Osteoporose angeht.
Also die kriegen es am meisten ab, meint Lotta.
Genau. Genau. Es ist noch nicht so 100% geklärt, ob Knochenschwund bzw. Osteoporose wirklich komplett vom Kalzium abhängt oder ob da so der Zusammenhang direkt gegeben ist oder ob das nicht auch an vielen anderen Punkten liegen könnte. Es gibt nämlich Untersuchungen, zum Beispiel in Skandinavien, zum Milchkonsum der Bevölkerung. Der Milchkonsum dort ist sehr, sehr hoch, aber trotzdem ist die Rate von Knochenbrüchen ebenfalls hoch. Das heißt, eigentlich kann man dort nicht erkennen, dass Kalzium oder eine hohe Kalziumaufnahme durch Milchprodukte vor Osteoporose schützen würde. Stattdessen sieht man da eher den Zusammenhang zu Vitamin D, was ja in Skandinavien etwas weniger vorhanden ist, dadurch, dass die ja in der Nordhalbkugel liegen und weniger Sonne abbekommen, vor allem in den Wintermonaten. Und Vitamin D wiederum beeinflusst eben auch unseren Kalziumhaushalt. Also es sorgt dafür, dass das Kalzium überhaupt erst in die Knochen gelangt. Mhm. Und daher gehen die meisten davon aus, dass es schön und gut ist, auf jeden Fall Kalzium zu sich zu nehmen, aber dass das eben nicht reicht, um die Knochen wirklich zu schützen vor Brüchen.
Ja, beziehungsweise, dass das vor Osteoporose schützt. Weil Knochen kann man sich ja auch in ganz vielen anderen Zusammenhängen brechen, auch selbst wenn man gute Knochendichte hat oder keine Osteoporose. Da muss man ein bisschen unterscheiden, weil das könnte jetzt auch dafür sprechen, dass skandinavische Jugendliche einfach einen Mangel an Angstgenen haben und deswegen sich ständig alles Mögliche brechen. Das würde ja die Knochenbruchrate auch nach oben bringen. Aber ganz besonders eben dann fürs Alter, für die Osteoporoseprävention, genau, geht man davon aus, dass eben Vitamin D eine wesentlich größere Rolle spielt, weil eben in Skandinavien viel kalziumhaltige Lebensmittel konsumiert werden, aber trotzdem nicht vor Osteoporose schützt.
Genau, zum Thema Knochenhaushalt und so weiter, Knochendichte gibt es auch noch zu ergänzen, dass da auch die Sexualhormone eine Rolle spielen. Also Testosteron und Östrogen können auch vor Knochenabbau schützen. Und deshalb ist es eben auch erklärbar, warum Frauen häufiger betroffen sind von Osteoporose, weil die nämlich nach den Wechseljahren in der Menopause dann kein Östrogen mehr produzieren und dadurch eben die Knochendichte sehr viel stärker sinkt als bei Männern, die eben bis ins Alter noch relativ hohe oder auf jeden Fall höhere Testosteronspiegel besitzen.
Ja.
Trotzdem kann man aber allgemein feststellen, dass schon ab dem 35. Lebensjahr die Knochenmasse abgebaut wird, wenn man dem nicht entgegenwirkt.
Ja.
Also Schorsch, ich muss dich da enttäuschen, aber ich habe schon in meiner Schulzeit gehört, ab dem 25. Lebensjahr überwiegen die Abbauprozesse im Körper.
Ja, das will ich gar nicht hören, das will niemand von uns hören. Das ist ja eigentlich auch grausam und das ist aber, da bin ich sicher, das ist sicher wieder so für die Allgemeinbevölkerung, die mit uns gar nichts zu tun hat. Das ist für alle die fertig Pizza essen und keinen Sport treiben, nicht für uns Triathleten, die gesund essen.
Ja, wir können auf jeden Fall was dagegen tun, gegen diesen natürlichen Prozess des Abbaus, indem wir eben unsere Knochen fordern, zum Beispiel durch Sprünge, durch Rumhüpfen. Das alles stärkt die Knochen. Entgegen der allgemeinen Meinung, dass dann die Knochen kaputt gehen, werden sie eigentlich eher aufgebaut. Also wir müssen die Sachen benutzen, damit sie auch funktionieren.
Ich dachte, du sagst jetzt, wir können unsere Knochen auch schützen vor Abbau, indem wir einfach ganz viel Parmesankäse essen.
Ja, das kann man auch tun, ja. Also auf jeden Fall sind Milchprodukte trotzdem kalziumhaltig, aber wir hatten ja jetzt darüber gesprochen, dass eben Kalzium nicht alles ist.
Ich wollte einfach subtil auf die Lebensmittel hinweisen, die man essen kann und ich finde, bei dem, was wir bis jetzt genannt haben, was man essen könnte, um verschiedene Mineralstoffe in den Körper zu bekommen, ist Parmesan bis jetzt mein absoluter Favorit.
Ja, absolut. Finde ich auch sehr, sehr lecker. Und da denkt man gar nicht so sehr an gesundes Essen, sondern auch an Genuss und vielleicht Dolce Vita. Dementsprechend macht das vielleicht ein bisschen mehr Spaß als Grünkohl und Brokkoli, Wirsing.
Und Spinat.
Und Spinat, ja genau.
Der hier ja auch schon wiederkommt. Ne? Also das ist echt krass, dass es eigentlich immer dieselben sind.
Ansonsten kann man aber auch Sardinen essen oder Mineralwasser mit, Entschuldigung, mit Calcium.
Calcium, nicht Kalium.
Zu sich nehmen, korrekt.
Ja.
Es gibt aber auch ein paar sozusagen Gegenspieler oder Produkte, die dafür sorgen, dass wir Calcium nicht so gut aufnehmen können. Das wären unter anderem Salz, Kaffee, Alkohol und Eiweiß. Weil dadurch eben verstärkt Produkte oder verstärkt Nährstoffe über die Nieren verloren gehen und ausgeschieden werden. Das heißt, dann vielleicht den Parmesan nicht mit einem Gläschen Wein genießen oder nicht sofort einen Espresso hinterher trinken.
Oder das Weinchen dazu und den Espresso hinterher, dann beides.
Ja, genau. Ist natürlich die Frage, ob man damit alles komplett ausgleicht oder zunichte macht, was man gut macht. Man kann, glaube ich, sowieso nie immer alles gut machen, weil viele Stoffe eben so eine Wechselwirkung haben und dadurch nie 100% von einem Stoff aufgenommen werden.
Ja,
wenn man nicht wirklich eine Zeittablettbelle hat, wo man sagt, okay, jetzt zu diesem Zeitpunkt esse ich nur dieses Lebensmittel und dann warte ich 2 Stunden und dann esse ich das andere, damit ich das besonders gut aufnehmen kann, ist natürlich überhaupt nicht lebensnah.
Nein, und darum sollte ja auch gar nicht gehen. Also das darf man nicht falsch verstehen. Es geht jetzt nicht darum, dieses System zu perfektionieren, was halt einfach unmöglich ist, weil man dann aus meiner Sicht auch mindestens einmal die Woche zur Blutabnahme müsste, um ein großes Blutbild machen zu lassen, um zu gucken, was ist denn jetzt wie wo vorhanden. So,
ja, Blödsinn. Manche Sachen kriegt man auch gar nicht im Blut raus und manchmal...
Man könnte das ja theoretisch schon machen und ich habe, glaube ich, mal von einem YouTuber gehört, der auch wirklich so ganz extrem, also das ist sein Inhalt, über den er eben immer spricht, der ganz extrem versucht, so gesund wie möglich zu leben und sich so jung zu halten wie nur möglich. Aber das sollte hier nicht unser Ziel sein. Unser Ziel ist ja auch mit dem, was wir hier erzählen, einfach so ein bisschen klarzumachen, worauf man achten sollte, dass es vielleicht wichtig ist, wenn man halt schwitzt oder wenn man mehr trainiert, dass man mehr trinkt und dann vielleicht auch mehr wichtige Nährstoffe da mit dazu gibt. Und ich glaube, es wird auch im Laufe unseres Podcasts immer deutlicher, was gut ist zu essen und was man vielleicht lieber nicht essen sollte oder was einem hilft, eben wenn es um Leistungsentwicklung geht. Das ist halt eher so der Punkt.
Ja, zu der Geschichte mit den Gegenspielern oder dem Zusammenspiel verschiedener Mineralstoffe habe ich leider noch eine kleine Ergänzung. Calcium ist nämlich auch ein Gegenspieler von Magnesium. Wenn wir also zu viel Calcium zu uns nehmen, dann stört das wiederum den Magnesiumstoffwechsel mit den diversesten Folgen, auf die wir später nochmal eingehen. Wir wollten ja nochmal eine extra Podcast-Folge dazu machen. Also wenn du deine Knochen schützen möchtest, dann solltest du vor allem im Sommer Sonne tanken, im Winter viel Fisch essen. Gegebenenfalls, wenn du schon etwas älter bist, vielleicht auch Supplemente nehmen. Aber eigentlich vor allem viel Sport treiben und dich gesund ernähren mit den genannten Lebensmitteln.
Ja, und damit kommen wir zu den Spurenelementen. Von denen brauchen wir viel weniger, aber die sind nicht weniger wichtig. Denn unser erster, das Eisen ist wichtig für die Bildung von Blutzellen und für den Sauerstofftransport. Und da sind wir wieder beim Blut und Blut ist wichtig für uns, denn wir wollen den Sauerstoff zum Muskel bringen, um Energie bereitstellen zu können.
Korrekt. Stichwort VO2 Max. Da klingeln bei allen die Glocken. Das haben wir alle schon mal gehört. Also wenn alles funktioniert im Körper und alles optimal eingestellt ist, dann können wir natürlich auch besonders viel Sauerstoff aufnehmen und verwerten. Und dafür ist eben unter anderem auch das Eisen wichtig.
Leider
haben auch hier Frauen wieder einen Nachteil. Jede 10. Frau hat geleerte Eisenspeicher. Das liegt daran, dass wir quasi auf natürlichem Wege fast jeden Monat oder jeden Monat ein bisschen Blut spenden, freiwillig oder unfreiwillig. Deshalb dürfen Frauen ja auch nicht so oft zur normalen Blutspende gehen wie Männer.
Ja.
Aber durch entsprechende Ernährung kann man das meistens ganz gut ausgleichen. Oder wenn man wirklich ein Problem hat, dann muss man das natürlich ärztlich abklären lassen. Mangelerscheinungen, die auftreten, wenn man zu wenig Eisen zu sich nimmt, wären trockene Haut, spröde Nägel, eingerissene Mundwinkel. Und dann auch solche Symptome wie chronische Müdigkeit, Schwindel, oder Konzentrationsschwäche. Das sind Symptome von Blutarmut, auch Anämie genannt. Das heißt, dass einfach zu wenig rote Blutkörperchen im Blut sind, zu wenig Hämoglobin und dementsprechend einfach auch wiederum der Sauerstofftransport verringert ist. Mhm. Und ja, wenn man sich eben ständig müde fühlt, kann es natürlich auch andere Gründe dafür geben, aber bei Frauen liegt eben der Eisenmangel relativ nah. Dann sollte man das unbedingt ärztlich abchecken lassen und das auch wirklich so vom Arzt einstellen lassen. Denn wenn man zu viel Eisen zu sich nimmt, ist das wiederum auch schädlich. Dann kommt es zu einer Eisenvergiftung mit Nebenwirkungen wie Verätzung des Magen-Darm-Traktes, Krampfanfällen, Koma, Organversagen und so weiter. Das will man auf keinen Fall haben. Ich weiß, das sind jetzt wirklich sehr, sehr,
sehr extrem,
abschreckende Beispiele. Aber also sowas sollte man nicht selber einfach mal dosieren, weil man sagt, ach, ich bin eine Frau, ich brauche bestimmt Eisen. Klar, mit bestimmten Lebensstilen, gerade auch wenn man keine tierischen Produkte zu sich nimmt, ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen häufiger der Fall. Mhm. Aber gerade wenn man merkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, sollte man das lieber mit dem Hausarzt oder dann mit einem Spezialisten besprechen, der ja auch abklären kann, ob es vielleicht auch noch an anderen Dingen liegen könnte.
Ja. An anderen Mineralstoffen. Quellen,
zum Beispiel.
Quellen für das Eisen, Lotte hat es schon angesprochen, ist zum Beispiel Fleisch, speziell Rindfleisch. Dann aber natürlich auch wieder die Klassiker, weiße Bohnen, Spinat, Grünkohl, Erbsen und Haferflocken.
Ja, also ich glaube, es sollte klar geworden sein, dass wir mindestens jeden Tag eine Portion Haferflocken essen müssen.
Und eine Portion Spinat oder Brokkoli. Man muss ein bisschen auch darauf hinweisen, dass tierische Produkte da oder dass Eisen aus tierischen Produkten ein Ticken schneller verfügbar ist als aus pflanzlichen Produkten. Das heißt, wenn man da, man muss ja jetzt nicht jeden Tag Fleisch essen, aber wenn man einmal in der Woche Rindfleisch isst, dann kann das da auch helfen, kann auch in anderen Bereichen da helfen, das weiß man ja mittlerweile. Aber eben, da kommt Eisen auch her. Und was auch noch zu beachten oder zu bedenken ist, je nachdem, wie wichtig das für einen selber ist, Vitamin C kann die Aufnahme von Eisen im Darm verbessern. So, nur nebenbei.
Ja, Vitamin C brauchen wir ja sowieso auch aus verschiedenen Gründen, haben wir ja letzte Woche besprochen.
Jetzt haben wir einen Grund mehr.
Ja, das eben im Zusammenhang mit Eisen ist umso besser.
Genau.
Korrekt.
Das
Jetzt sind wir schon bei Spurenelement Nummer 2, richtig?
Ja, bei Zink. Zink ist wichtig für das Wachstum und für die Zellentwicklung und die Eiweißbildung. Also wenn wir zu klein geraten sind, dann könnte das am Zinkmangel liegen.
Ja, ich glaube, da gibt es noch ganz viele andere Faktoren oder Ursachen dafür.
Ja, ich weiß natürlich. Zink ist
warum
aber
auch wir Zink kennen, ist eigentlich eher genau die Rolle im Immunsystem.
Genau.
Die antioxidative Wirkung auch wieder zusammen mit anderen Vitaminen wie Vitamin C und so weiter.
Ja.
Und ansonsten kann es eben auch die Wirkung von Hormonen gewährleisten. Also, dass unsere Wachstumshormone, Sexualhormone oder auch zum Beispiel Insulin funktionieren.
Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Bei Zink ist es so, dass die Speicher leider relativ schnell geleert sind, was bedeutet, dass wir Zink eigentlich immer wieder nachliefern müssen.
Mhm. Aber, gute Nachricht hinterher, man kann das relativ einfach durch eine ausgewogene Ernährung tun. Auch hier gibt es wieder einige tierische und einige pflanzliche Produkte. Also zu nennen wären Rindfleisch, Hering, auch wieder Haferflocken, das darf ja nicht fehlen.
Ja.
Mais, Erbsen, weiße Bohnen.
Bohnen dürfen auch nicht fehlen. Ne?
In geringen Mengen eben auch Pilze, Hülsenfrüchte, Kürbiskerne, Avocados, Käse, Brokkoli. Also doch ein paar Sachen, die auch wirklich richtig gut schmecken, ja. Selbst wenn man nicht so gern auf grünes Gemüse steht.
Ja, wenn man nicht so der Spinat-Fan ist, dann gibt es hier schon tatsächlich mehr Auswahl und das ist eigentlich auch ganz gut. Dann könnte man ja zum Beispiel Eisen und Zink mit dem Rindfleisch einmal die Woche abdecken, dann hätte man das auch erledigt. Und wenn man ganz verrückt ist, kann man sich auch noch Parmesankäse auf das Fleisch drauf reiben, dann hat man den auch gleich noch mit drin. Der dritte Spurenelement im Bunde ist Selen.
Ja, genau. Eher ein Player am Rande, würde ich sagen. Also ist nicht so bekannt, spielt aber auch eine Rolle im Immunsystem und ja. unterstützt auch wieder die antioxidativen Vitamine, die also dafür sorgen, dass unser Körper nicht von sich aus, von innen aus kaputt geht, oxidiert. Selen ist in der Nahrung nicht so viel enthalten. Das liegt wohl daran, dass in Europa die Böden ärmer an Selen sind. Es wird aber auch oft Tierfutter mit Selen angereichert, was das Ganze dann vielleicht ein bisschen ausgleicht.
Mhm, genau. Hier haben wir auch wieder eher tierische Quellen. Hering, Hühnchenfleisch, Rindfleisch. Es gehen aber auch glücklicherweise die Haferflocken und die weißen Bohnen.
Ja, korrekt. Und dann gibt es eben in geringeren Mengen auch noch andere Hülsenfrüchte oder Haselnüsse und so weiter.
Wollte
also
gerade sagen,
da
stehen auch Nüsse, was Lotte auf jeden Fall freuen würde.
Definitiv. Wobei Haselnüsse esse ich gar nicht so viele.
Nee, aber gehen auch andere Nüsse. Also das müssen nicht.
Ja, Paranüsse, Kokosnüsse sind auch Nüsse, ne?
Nüsse sind Nüsse, ja, genau.
Auch Erdnüsse sind Nüsse, auch wenn es eigentlich Hülsenfrüchte sind. Aber
heißen
zumindest so.
Genau. So. Also man merkt schon so ein bisschen, die Spurenelemente sind auch eher in tierischen Lebensmitteln vorhanden, im Gegensatz zu den Mengenelementen, die wir ja vorher hatten, die eher im Gemüse auftreten.
Das ist einfach ja, stimmt. So gute Beobachtung.
Tendenziell ganz gut zu wissen. So. Gerade wenn man dann zum Beispiel eben keine tierischen Produkte oder kein Fleisch isst, dass man das doch irgendwie ein bisschen auf dem Schirm hat. Ich weiß gar nicht, das ist Nummer 4, ist Jod. Das hat für mich immer was mit Krankenhaus zu tun. Also es sind auch ganz komische Assoziationen, die aus der Kindheit kommen. Ich habe das nie mit irgendwie irgendwas Wichtigem in der Nahrung verbunden. Das war immer irgendwie was aus dem Krankenhaus. Für mich damals als
Tatsächlich?
Kind. Ja, es muss keinen Sinn machen. Das hat irgendwie so diese Assoziation hervorgerufen.
Ich habe eine persönliche Geschichte mit Jod.
Ja.
Tatsächlich.
Okay.
Weil bei mir wurde irgendwann mal in so einer Schuluntersuchung, 5., 6. Klasse oder so, festgestellt, dass ich einen Kropf habe. Also, das ist quasi so eine, wenn die Schilddrüse ein bisschen anschwillt oder ein bisschen dicker wird. Und dann wurde das untersucht und dann hieß es, ich habe einen Jodmangel oder ich habe irgendwie eine Schilddrüsenunterfunktion. Und da musste ich tatsächlich eine Zeit lang auch Tabletten dagegen nehmen. Und dann fing es an, dass wir dann im Urlaub immer Fisch essen mussten, wenn wir dann an der Ostsee waren oder so. Zum Glück mag ich auch Fisch oder habe kein Problem damit. Aber das war so ein bisschen meine Geschichte. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich etwas, was für Frauen relativ typisch ist, dass sie Probleme mit der Schilddrüse haben und dann eben auf Jod gesetzt wird. Aber es gibt noch ganz viele andere Probleme mit der Schilddrüse, die wir jetzt vielleicht hier nicht genau ausführen können.
Aber es ist interessant zu wissen, weil Jod kommt, wenn man sich so anguckt, wo die Quellen so liegen, mehrheitlich doch im Meerwasser vor. Was lange Zeit in Zentraleuropa dazu geführt hat, dass es eigentlich einen Jodmangel gab. Also Küstenregionen, da waren die Menschen immer gut versorgt mit Jod, weil da hat man halt traditionell mehr Fisch oder mehr Tiere aus dem Wasser gegessen. Aber wenn das halt so 1000 Kilometer oder zum Beispiel in den Bergregionen, in den Alpen, war das eher immer ein Problem, die Jodversorgung. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen geändert. Auch weil das Salz oft mit Jod noch versetzt wird. Also wenn man da mal drauf achtet beim Kaufen, es gibt dann immer irgendwie Jodsalz. Das ist einfach die Kombination aus dem Salz dann mit dem Jod in Verbindung. Wir kommen da gleich nochmal zu einem Stoff, der dann da auch nochmal manchmal mit reingezaubert wird. Wenn man dann, wie ich jetzt zum Beispiel, sowieso nicht ganz so viel Salz isst, und darauf achten muss, dann kann man sich zum Beispiel so ein Jodsalz kaufen und dann immer speziell das irgendwie zu sich nehmen. Und dann würde man quasi beides abdecken. Weil die Schilddrüse, das wissen wir auch so ein bisschen, hat ja auch wieder ein bisschen was mit dem Stoffwechsel zu tun. Und wenn man da eine Problematik hat, ist es natürlich auch nicht praktisch.
Ja, definitiv. Also wenn man zum Beispiel eine Unterfunktion hat, dann bei Kindern kann das zu schweren geistigen und körperlichen Entwicklungsstörungen führen. Ja. Und auch im Erwachsenenalter gibt es eben Stoffwechselkrankheiten oder Autoimmunkrankheiten, wo die Schilddrüsenhormone eben reduziert sind und man die dann eben zuführen muss, um keine Symptome zu bekommen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Erstmal für die normale körperliche Entwicklung und das Ausbildung des Nervensystems, aber dann auch, wenn man erwachsen ist, braucht man weiterhin auch einen funktionierenden Schilddrüsenhormonhaushalt und da ist eben spielt Jod auch eine Rolle.
Ja, genau.
Aber Schorsch, ich muss dich leider nochmal darauf hinweisen, dass Jod natürlich vor allem in Fischen vorhanden ist, was du nicht so gerne magst.
Nee, nicht nur nicht so gerne, sondern eigentlich überhaupt nicht. Da kriege ich kein Jod her, deswegen ist das Jodsalz eben die einzige Quelle für mich.
Ja, für alle, die gerne Fisch essen, Dorsch, Seelachs, Makrele, Hering, Garnelen und Muscheln, okay, Muscheln sind Meeresfrüchte, sind auf jeden Fall bekannte Quellen für Jod. Da muss man nicht unbedingt Jodsalz nehmen, aber ich glaube, das ist eigentlich Standard heutzutage, dass man Jodsalz kauft. Ich weiß gar nicht, wie das andere Salz heißt, was kein Jodsalz heißt oder was kein Jod enthält.
Salz? Das heißt Salz?
Nein, ich meine, ob man das einfach so normal im Supermarkt kauft. Eigentlich kauft man doch immer Jodsalz, oder?
Ja, wir können ja das nächste Mal gucken. Ich weiß es auch nicht, aber jetzt jeder, der es jetzt gehört hat, achtet mal drauf, ob Jod in seinem Salz ist oder nicht.
Ja, ansonsten, wenn man gerne Algen isst, wäre das auch noch eine weitere Quelle für Jod.
Ja, ja, getrocknete Nori-Algen, da ist unglaublich viel Jod drin, also in getrockneten Algen, nicht unbedingt in den Nori-Algen, aber das ist echt verrückt. Ich nehme mal an, dass es in Japan kein Jodproblem gibt, nirgends.
Aber das liegt ja auch daran, dass die eine Insel sind und in der Küstenregion dann halt sowieso extrem viel Fisch und sowas.
Ja, aber die essen halt auch sehr viel Algen. Also das ist ja nicht überall, nicht in jeder Küstenregion werden viel Algen gegessen. Aber das ist in Japan, glaube ich, schon sehr verbreitet.
Mm, da ist sowas dran.
Ja.
So,
ja,
dann kommen wir jetzt eigentlich zum letzten im Bunde, richtig?
Ja,
der genau. Letzte Kandidat heißt Fluorid und ist eigentlich gar nicht so lebensnotwendig wie die anderen vorher genannten. Hat aber trotzdem eine nützliche Eigenschaft, weshalb wir eben hier drauf Wert legen. Fluorid sorgt nämlich dafür, dass sich, das kann sich im Zahnschmelz ablagern und dann sorgt es dafür, dass der Zahnschmelz härtet und das schützt uns vor Karies, freut sich unser Zahnarzt sehr und wir uns hoffentlich auch, weil wir dann nämlich weniger gebohrt bekommen.
Ja, ich weiß nicht, ob der Zahnarzt sich so sehr freut, wenn die Zähne lange, lange, lange wirklich sehr gesund bleiben.
Ah, du meinst, der hat eher ein Interesse daran, dass
weiß ich jetzt nicht so genau, jetzt kommt vielleicht auch auf den Zahnarzt an, aber ja, grundsätzlich ist es natürlich für uns gut, weil die Zähne lange besser bleiben. Aber es gibt da wohl auch Gegenstimmen mittlerweile. Interessanterweise, wusste ich auch nicht, ist es wohl so, dass, also wir nehmen das oft über die Zahncreme auf. Also es gibt ja oft diese Zahncreme, die mit Fluorid versetzt ist, eben aus dem Grund. Da wird ja auch immer viel Werbung gemacht. Es ist in Amerika wohl so, dass Fluorid im Grundwasser, im Leitungswasser zugesetzt wird, dass die Leute das schon so aufnehmen oder im Trinkwasser, keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegen die das eben da irgendwie. Und da gab es wohl jetzt Untersuchungen, die irgendwie einen Zusammenhang hergestellt haben zwischen Intelligenz und Gehirnentwicklung bei Kindern. Also zu viel Fluorid soll negativ auf die Gehirnentwicklung sich auswirken. Ganz grundsätzlich ist es auch bei Kinderzahncreme so, dass da viel weniger Fluorid drin ist und aus dem Grund heißt es auch immer, man soll das Zeug nicht schlucken. Also man sollte Zahncreme auch als Erwachsener nicht schlucken, weil das da unter Umständen Probleme bringen kann. Deswegen gibt es da so kritische Meinungen, die sagen, es ist schön, wenn das für unseren Zahnschmelz gut ist, aber das Risiko, das auch Kindern zu geben, ist eigentlich zu hoch. Deswegen sollte man das lieber nicht machen, weil die dann dumm werden. Also ich weiß nicht, wie dumm oder dann dumm.
Verkürzt gesagt.
Ja, verkürzt gesagt. So, was da jetzt genau dran ist, das lässt sich noch nicht so sagen. Deswegen ist das ein Mineralstoff, der A, vielleicht nicht ganz so wichtig ist und B, halt auch ein bisschen umstritten aktuell.
Ja, aber bei allen anderen, denke ich mal, ist relativ klar geworden, dass sie wichtig sind, dass aber bei der Dosierung auch immer aufgepasst werden muss, so wie auch bei den Vitaminen. Es gibt Vitamine, die man überdosieren kann und so gibt es eben auch Mineralsalze, von denen man zu viel nehmen kann und was dann wiederum schlimme Folgen hat. Mhm. Deshalb idealerweise solltest du als Hörerin oder Hörer lieber darauf achten, das durch die normale Ernährung zu dir zu nehmen und nur in Spezialfällen, auf die wir dann in einer anderen Folge nochmal eingehen, ja. Das über Tabletten, Kapseln oder Pulver oder irgendwie anderweitig zuzunehmen.
Ja, genau. Und am Ende nochmal zusammengefasst, das sind halt alles Stoffe, die eigentlich sehr gering in unserem Körper vorkommen, die uns auch keine Energie bringen, die, wenn alles gut läuft, für uns auch eigentlich gar kein Thema sind. Aber wenn wir da irgendwo einen Mangel haben, dann kann sich das halt auch negativ auf unser Training oder auf unsere Leistungsentwicklung auswirken. Und das ist ja der wichtige Punkt. Wir sind ja kein Ernährungspodcast. Wir besprechen das gerade hier, weil es einfach wichtig ist fürs Training, für die Leistung. Weil, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben keinen guten Blutfluss und da wird auch nicht so viel Sauerstoff transportiert, weil wir nicht so viele rote Blutkörperchen haben, dann können wir trainieren, so viel wir wollen. Das hat natürlich vielleicht schon ein bisschen den Effekt, dass der Körper versucht, da mehr Kapazitäten zu schaffen. Aber wenn uns einfach die Nahrungsmittel oder, und da sind wir ja wieder bei der Definition am Anfang, wenn uns dann eben einfach die lebensnotwendigen anorganischen Nährstoffe fehlen, die der Körper gar nicht herstellen kann, dann kann der Körper auch diese Fähigkeit nicht entwickeln. Wie soll er das machen? Wenn wir kein Magnesium haben und kein Magnesium herstellen können, dann fehlt uns einfach was. Und das ist der Punkt, warum diese Mineralstoffe da auch wichtig sind. Das sind kleine und feine Stellschrauben, aber die sollte man im Blick behalten. Und man sollte sich immer ein Beispiel an Lotta nehmen. Brokkoli, Brokkoli, Spinat, Kartoffeln, Süßkartoffeln, das bin eher ich, aber Kartoffeln, weiße Bohnen, Erbsen,
Nüsse,
es ist auch Kürbiskerne und Samen, Rindfleisch, bisschen Hühnerfleisch und ein bisschen Fisch, gerne ohne mich für alle anderen, aber dann hat man eine große Variation, die einem hilft, da gut versorgt zu sein. Und das ist halt auch gut fürs Training, für die Leistungsentwicklung, für das, wo wir hinwollen. Und,
sowieso, ja. Also ich esse weniger Rindfleisch, aber dafür umso mehr Ei, würde ich mal sagen.
Ja, auch
und,
gut, ja.
Das hat ja auch sehr, sehr viele Vorteile. Aber insgesamt ist die Variation extrem wichtig. Ja. Manche Dinge, die man vielleicht einfach geschmacklich nicht so mag oder die man aus Gründen des Tierschutzes oder sowas nicht essen möchte, kann man ganz oft auch ersetzen durch andere Produkte. Also wenn man einfach so vielfältig wie möglich isst, dann kriegt man meistens schon relativ viel von dem rein, was man braucht.
Ja, genau. So sieht's aus. Am Ende einmal noch herzlichen Dank für eine Kaffeespende.
Es gab sogar zwei.
Oh, es gab zwei Kaffeespenden dann, Lotta, bitte.
Ja. Und zwar hat uns der Alexander auf jeden Fall was gespendet.
Ja.
Und der Yannick.
Ah, das haben wir auch noch nicht öffentlich erwähnt, das ist richtig. Yannick,
korrekt.
Alexander, herzlichen Dank. Das bringt uns jetzt ins neue Jahr wach und aber dosiert, weil wir haben ja jetzt gehört, Kaffee kann auch ein Problem sein, was Mineralstoffe angeht. Das heißt, wir werden uns das einteilen, nicht zu viel davon trinken. Und sind dann fast schon durch dieses Jahr. Wir kündigen hier einmal ganz kurz an. Zwischen Weihnachten und den Heiligen Drei Königen, also wir sind zwei von diesen drei Königen und deswegen können wir auch nicht, haben wir 2 Wochen Podcastpause über Weihnachten und Neujahr. Es kommt jetzt nächste Woche noch was. Das wird spannend. Und dann gehen wir schon quasi in die kleine Winterpause, um dann nächstes Jahr wieder voll durchzustarten. Wie immer, seid ihr jetzt ein bisschen schlauer als vor der Folge? Clevere Triathleten hören immer den Mission Triathlon Podcast. Nein, sie werden clever, weil sie ihn hören. vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass du mit dabei warst. Es hat uns wie immer gefreut. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder.
Ja, genau. Und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr auch gerne wieder teilen, zum Beispiel auch bei Instagram. In der letzten Woche kamen ja diese Spotify-Statistiken raus, wo ganz viele Leute uns auch erwähnt haben und verlinkt. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns so treu hört.
Ja.
Und wir hoffen, euch noch viele unterhaltsame Stunden zu bescheren. Also wir geben uns alle Mühe. Aber genau, wäre cool, wenn ihr das einfach mit euren Freunden teilt, damit die auch davon erfahren, was wir hier machen. Und auch von diesen tollen Insights und dem vielen Input profitieren können.
Ja. Und dann sehen wir uns. Nein, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
So
ist es. Bis dahin. Schöne Woche dir. Ciao, ciao.